Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Beschlüsse in Berlin, auf die alle gewartet haben die vergangenen Tage, die neuesten Maßnahmen zur weiteren Eindämmung der Pandemie, sind Thema im Podcast zum Update. FFP2-Masken im Nahverkehr, Schulen weiter geschlossen. Es geht um noch mehr Homeoffice. Die bisherigen Infos aus Berlin bekommt ihr gleich hier bei uns in dieser Podcast-Episode. Und dann schauen wir nochmal im Detail auf die FFP2-Masken zum Beispiel oder N95-Masken, wie sie ja auch heißen. Wie lange trage ich die?
Bei Privatpersonen gibt es tatsächlich keine offizielle Empfehlung. Meistens heißt es, einen Tag lang bzw. 8 Stunden ist schon völlig okay. Und dann gibt es für Privatpersonen auch die Möglichkeit, sie wieder zu verwenden.
Man kann sie wieder verwenden. Wie? Das sagen wir euch auch gleich. Und wir sprechen über das, was ich mich noch gar nicht getraut habe, ehrlich gesagt. Homeoffice aus dem Bett. Ich befürchte, ich komme da zu lässig rüber, zu gemütlich in Videoschalten. Es gibt aber noch andere Gründe, das Bett nicht zum Homeoffice zu machen.
Wenn ich im Bett arbeite, ist das natürlich irgendwie die Gefahr besteht, dass das Bett jetzt assoziiert wird mit arbeitsbezogenen Verhaltensweisen, Gedanken, vielleicht auch negativen Emotionen, Stress. Und das sind alles Dinge, die dann irgendwie im guten Schlaf entgegenstehen.
Also doofe Arbeit, später doofer Schlaf. Der Update-Podcast am 19. Januar 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Alle paar Wochen sitzen die Länderchefs und Chefinnen aus den Bundesländern zusammen mit der Kanzlerin Angela Merkel, um zu beschließen, was noch helfen könnte, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 zu bremsen hier bei uns in Deutschland. Heute wieder und das, obwohl wir ja schon ziemlich eingeschränkt sind privat. Und diese aktuellen Einschränkungen, die bleiben wohl auch noch länger als bisher geplant. Bis zum 14. Februar heißt es, bleibt der aktuelle Shutdown. Aber jetzt ist eben die Frage, wird er wirklich schärfer, härter, wovon ja alle in den vergangenen Tagen immer wieder gesprochen haben. Wir fragen nach in Berlin, Volker Findhammer im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Was ist denn bisher klar?
Ja, Ralf, da ist eigentlich schon eine ganze Menge, das klar ist. Zumindest, dass der Lockdown verlängert werden soll. Der 15. Februar ist im Gespräch. Allerdings wissen wir auch da, die können immer nur um 4 Wochen verlängern. Mehr lässt das Infektionsschutzgesetz gar nicht zu. Das heißt also, auch das ist möglicherweise noch nicht die letzte Etappe im ganzen Geschehen. Und ansonsten sitzt man seit Stunden zusammen. Ich habe gerade hier vor wenigen Minuten eine SMS hin und her geschickt mit dem mir vertrauten dpa-Kollegen. Der sitzt tatsächlich im Kanzleramt und habe ihn mal gefragt, nur wie lange wird es denn heute Abend noch dauern? Brauchen wir viel Geduld? Und er sagte ja, er fürchtet schon, weil es dann doch noch einige Punkte gibt, wo man sich, wo es hängt, die Schulen beispielsweise und anderes mehr. Also ich habe auch hier den Spiegel so stehen, dass ich den Fernseher hinter mir sitze. Noch gibt es immer kein Anzeichen davon, dass die Pressekonferenz wirklich losgehen könnte.
Lass uns über die Schule sprechen. Das scheint ja momentan noch ein Streitthema zu sein. Also die Schulen aufmachen oder eben nicht. Was ist der Stand dort?
Ja, da ist es ziemlich zäh. Da geht es ja schon lange hin und her, wann die Schulen überhaupt aufmachen können. Und im Entwurf, der hier vorlag, war tatsächlich die Rede davon, dass die Kultusminister gebeten werden, sich vorzubereiten für eine Zeit, wo die Inzidenz oder die 7-Tage-Inzidenz tatsächlich unter 50 rutscht. Erst dann sollten Kindertagesstätten wieder geöffnet, Wechselunterricht möglich gemacht werden und die älteren Jahrgänge auf Distanzunterricht vorbereitet werden. Wenn man das ernst nehme, dann würde das ja bedeuten, man hätte fast im ganzen Jahr keinen Schulunterricht mehr, weil eine 50er-Inzidenz, du weißt, davon sind wir tatsächlich weit entfernt. Mhm. Und das ist der Streitpunkt. Da wollen ja andere Länder tatsächlich viel früher die Schulen wieder öffnen, weil es auch um die Bildungsdefizite geht, die von Tag zu Tag ja mehr werden, wenn die Kinder nicht in die Schule kommen.
Bei der Frage, wo sich die Menschen anstecken, sind es überhaupt die Kinder, kommt immer wieder, naja, es ist eben auch die Arbeit und da ist das Thema Homeoffice. Viele gehen noch ins Büro, obwohl sie vielleicht schon von zu Hause arbeiten könnten, aber die Chefs und Chefinnen sagen, nee, du kommst schön hier zu uns ins Büro. Wird eine Homeoffice-Pflicht kommen?
Ja, zumindest soll der Arbeitsminister morgen tatsächlich eine Verordnung erlassen, in dem das verpflichtend möglich ist, um die Kontakte zu reduzieren. Also überall da, wo es praktisch möglich ist, soll tatsächlich Homeoffice angeordnet werden können. Auch so lange, bis dort die Inzidenz wieder unter 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner wächst. Und das bedeutet schon, dass also das Homeoffice massiv ausgebaut werden soll. Und da gab es ja heute auch schon den Widerstand der Arbeitgeber, die mir gesagt haben, der Arbeitgeberpräsident, wir waren ja am vergangenen Freitag erst beim Bundespräsidenten und haben freiwillig appelliert, dass da mehr geschieht. Aber der Regierung reicht das offenbar nicht hin und sie will das noch stärker tatsächlich verpflichtend machen, was allerdings nichts mit dem Homeoffice-Gesetz zu tun hatte, was der Arbeitsminister ja auch in der Pipeline hatte. Da gibt es eine klare Trennung. Es geht jetzt tatsächlich nur erstmal um die Pandemiebekämpfung dabei und das eben so lange, dass Homeoffice tatsächlich viel stärker forciert werden soll.
Dann lass uns noch über die FFP2-Masken sprechen. Wo könnten die in Zukunft überall verpflichtend sein?
Naja, dann nehmen wir ja das Beispiel Bayern. Da gilt das ja schon seit Beginn dieser Woche in Geschäften und auch im öffentlichen Nahverkehr. Wobei es auch da wohl einen Streitpunkt gibt. A, gibt es überhaupt genügend dieser Masken? Und B, wie sieht das mit der Finanzierung aus? Die sind ja nicht umsonst zu haben. Und insofern wird man sich auch Gedanken machen müssen, ob man überhaupt allen Menschen, die das brauchen, diese Masken günstig zur Verfügung stellen kann. Der Bundesgesundheitsminister will ja an 34 Millionen Bürger solche Masken verteilen, aber auch bei anderen wird sich die Frage stellen, kann man das dauerhaft finanzieren und gibt es überhaupt genug solcher Masken, um das für alle in Kraft setzen zu können?
So, schau nochmal auf deinen Spiegel, damit du den Fernseher hinter dir siehst, da passiert immer noch nichts.
Nee, läuft hier eine alte Sendung über Bismarck und dann ganz klein eingeblendet sieht man das Rednerpult, wo sie nachher irgendwann mal zur Pressekonferenz antreten wollen.
Auch spannend. Dann guck doch mal die Bismarck-Doku. Volker Findhammer war das im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudium Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ganz kurzer Mikrofoncheck mit Maske hier im Deutschlandfunk Nova Update. Also so klingt eine Stoffmaske. Und jetzt im direkten Vergleich, so klingt eine FFP2-Maske. Das ist also der Audioeffekt bei den Masken. Was ist der medizinische Effekt jetzt, wo wahrscheinlich eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken im öffentlichen Personenverkehr zum Beispiel eingeführt wird? Wir schauen uns nochmal an, was die FFP2-Maske kann und ob es okay war, dass ich zum Beispiel gestern Abend so ein paar 20 Minuten lang bei 80 Grad im Backofen hatte. Julia Fischer ist Medizinjournalistin. Julia, warum ist die FFP2-Maske besser als zum Beispiel so ein gewöhnlicher Mund-Nasen-Schutz, also diese blauen OP-Masken?
Weil FFP2-Masken eine bessere Filterleistung haben. Also bei beiden Masken handelt es sich ja offiziell um geprüfte Produkte. Heißt, die müssen bestimmte Anforderungen und technische Normen einhalten. Bei den OP-Masken heißt das aber nur, sie müssen Tröpfchen effektiv abfangen, aber eben nicht diese kleinsten Tröpfchen, die Aerosole. Deswegen schützen sie vor allem die Leute drumherum und nicht die Trägerin bzw. den Träger selbst. Und die FFP2-Masken, die sind tatsächlich zum Eigenschutz designt. Das heißt, die bekommen ihr Siegel nur, wenn sie Nebentröpfchen auch 94% der Aerosole abfangen, die so auf sie zufliegen. Das heißt, hier wird wirklich die Trägerin oder der Träger selbst geschützt, wenn sie denn richtig tragen.
So, und wenn man eine richtige Maske gekauft hat, ist ja viel Schmuh unterwegs. Du hast gerade ein Siegel angesprochen, auf was müssen wir nochmal achten?
Ja, genau. Die Masken dürfen in Europa wirklich nur verkauft werden, wenn sie diese Nachweisverfahren durchlaufen haben. Das heißt, darauf sollte man wirklich achten. Dazu gehört zum Beispiel das CE-Kennzeichen der TÜV-Prüfung. Das wird meist so in die Maske reingestanzt und zwar mitsamt einem vierstelligen Code, der für die jeweilige Prüfstelle steht. Und das Jahr der Veröffentlichung der Norm, nach der die Maske produziert wurde, das sollte ebenfalls darauf abgedruckt sein.
Jetzt kratze ich mal am Mikrofon, du hörst? Ich habe ein 3-Tage-Bart. Was ist mit Bartträgern? Da hören wir ja immer wieder, die Maske wirkt nicht so richtig.
Ja, ist leider auch so. Und zwar leider so ziemlich ab jedem kleinen Stoppel. Weil wirklich alles, was dafür sorgt, dass so ein Abstand zwischen Haut und Maske entsteht, da kann dann Luft ungefiltert ein- und ausströmen. Und das wird dann zum Problem. Also das heißt, ich kann jetzt nicht wirklich in Relation setzen, wie viel Haare zu wie viel Filterleistungsverlust führen. Aber diese hohe geprüfte Schutzwirkung, die ist nur vorhanden, wenn die Maske wirklich überall ganz eng anliegt.
Und derzeit kostet so eine CE-zertifizierte Maske, wenn man sie online günstig findet, vielleicht so 1,60 Euro. In der Apotheke sind die Dinger auch schon mal teurer, doppelt so teuer, dreimal so teuer. Also selbst wenn ich die günstigsten nehme, dann sind nach einem Monat, wenn ich täglich eine neue nehme, 50 Euro weg, dazu der ganze Müll. Wie lange kann ich denn so eine Maske normalerweise tragen? Kann ich sie wieder verwerten?
Ja, also offiziell gilt für Personen, die berufsbedingt solche Masken tragen, sie sollten sie nicht länger als 75 Minuten tragen und dann eine Pause machen. Bei Privatpersonen gibt es tatsächlich keine offizielle Empfehlung. Meistens heißt es, einen Tag lang bzw. 8 Stunden ist schon völlig okay. Und dann gibt es für Privatpersonen auch die Möglichkeit, sie wieder zu verwenden.
Und die Wiederverwertung geht dann wie? So wie bei mir in den Ofen rein?
Ja, zum Beispiel. Also es gibt tatsächlich ein Forschungsprojekt der Fachhochschule Münster dazu. Die haben das experimentell erforscht und dann auch eine Anleitung geschrieben. Die findet man online. Demnach ist es das Einfachste, die Maske 7 Tage lang auf der Wäscheleine zu Hause trocknen zu lassen. Wer zum Beispiel 7 Masken hat, kann so jeden Wochentag eine nutzen, sie hinterher aufhängen und quasi eine Woche später mit dem Kreislauf dann von vorne beginnen. Und man kann die Maske tatsächlich backen. Allerdings kannst du direkt mal checken, ob du an alles gedacht hast. Es gibt da wirklich einiges zu beachten. Und zwar sollte die Maske zuerst 24 Stunden lang bei Raumtemperatur trocknen. Und dann muss sie für genau 60 Minuten und bei einer konstanten Temperatur von 80 Grad in den Backofen. Das heißt, man sollte sogar, wenn möglich, ein Backthermometer benutzen, um sicher zu gehen. Denn wenn die Temperatur zu niedrig ist, dann werden nicht alle Viren inaktiviert und bei zu hohen Temperaturen wird die Maske geschädigt. Das heißt, man sollte hier dem Rezept wirklich folgen. Das ist dann eher so ein bisschen was für Tüftler vielleicht.
Okay, dann war ich zu kurz mit meinen 20 Minuten bei 80 Grad gestern Abend. Muss ich vielleicht die Maske, die ich hier gerade in der Hand halte, doch noch wegschmeißen. Es gibt ja die Schnabelmasken. Ich habe die mit dem Gummirand oben. Das ist keine Schnabelmaske. Ventil gibt es dann auch noch. Welche ist die beste?
Solange sie eng ansetzen, macht es für die Trägerin den Träger im Prinzip keinen Unterschied. Aber was mir ganz wichtig ist, Masken mit Ventil schützen zwar die Trägerin bzw. den Träger, aber sie lassen die Ausatemluft ungefiltert nach draußen. Das heißt, umstehende Menschen sind im Prinzip nicht geschützt. Deswegen sollten Privatpersonen Ventilmasken eigentlich lieber nicht tragen. Und wer jemanden mit Ventilmaske sieht, sollte nochmal extra auf ausreichend Abstand zu dieser Person achten.
Jetzt, wo wir wohl alle mehr FFP2-Masken tragen werden, nochmal einige Antworten dazu von Medizinjournalistin Julia Fischer.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Corona-Jahr 2020, das vergangene Jahr, ist ja teils teuer für uns geworden, weil wir öfter zu Hause waren. Im Homeoffice verbrauchen wir mehr Strom für den Laptop oder fürs Kochen vor allen Dingen. Und im Herbst und Winter läuft die Heizung dann den ganzen Tag, damit wir es schön warm haben. Das ist auch bei den Studierenden so, die sonst in der Uni, in der Bibliothek oder in der Mensa waren und jetzt das komplette Studium von zu Hause aus bestreiten müssen. Die gute Nachricht ist, auch als Studentin oder auch als Student könnt ihr Geld sparen, wenn ihr euch das über die Steuererklärung wieder zurückholt. Und das geht sogar dann, wenn ihr während des Studiums noch gar keine Steuern zahlt. Johannes Döbbelt aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Das klingt alles ein bisschen absurd, geht aber wirklich.
Ja, das ist echt ganz spannend, ne? Weil viele ja erstmal denken, so wenn ich während des Studiums entweder kein Geld verdiene oder über einen Nebenjob jetzt vielleicht nur 200 oder 300 € im Monat verdiene, dann muss ich ja eh keine Steuererklärung machen. Also kann ich auch keine Steuern sparen. Das stimmt aber nicht. Viele Studierende können schon was sparen, nämlich all diejenigen, die nicht in einem Erststudium sind, sondern die ein Zweitstudium machen.
So, was heißt das genau?
Also klassisches Zweitstudium ist ja der Master, ne, weil du vorher dann schon einen Bachelor gemacht hast. Aber auch wenn du vorher schon eine Berufsausbildung gemacht hast und dann ein Bachelorstudium hinten dran hängst, dann gilt dieses Bachelorstudium auch als Zweitausbildung. Also Beispiel, ich mache eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und studiere danach dann Medizin. Dann kann ich die Kosten fürs Medizinstudium von der Steuer absetzen und damit zu Teil echt viel Geld sparen.
Ja, aber wie kann ich was von der Steuer absetzen, wenn ich im Studium noch gar nicht arbeite und Steuern zahle?
Ja, du kannst die Kosten später absetzen, sobald du dann nach dem Studium arbeitest. Das geht über den sogenannten Verlustvortrag. Klingt jetzt erstmal nach, oh Gott, kompliziert. Ja. Ne? Keine Lust, mich mit so Steuerkrams zu beschäftigen, ist aber eigentlich gar nicht so schwer. Das heißt einfach nur, du machst während deines Studiums ja Verluste, weil deine Ausgaben höher sind als deine Einnahmen. Du hast ja Ausgaben zum Beispiel für die Wohnung, für einen Laptop, Schreibtisch, Bücher, Fahrtkosten, für den Semesterbeitrag, vielleicht auch für ein Auslandsstudium, was dann ja richtig teuer werden kann. Und das alles kannst du dann unter bestimmten Bedingungen von der Steuer absetzen, sobald du anfängst zu arbeiten und dein erstes Geld verdienst, egal jetzt ob selbstständig oder festangestellt. Ich habe über das Thema auch mit Raimond Kudras gesprochen, der ist Steuerberater aus München und spezialisiert auf dieses Thema Ausbildungskosten absetzen. Und der sagt, aus seiner Erfahrung kann da schon einiges zusammenkommen.
Im Normalfall kann man davon ausgehen, dass auch statistisch betrachtet rund 8.000 bis 10.000 Euro pro Jahr an Studienkosten anfallen, also an Kosten, die mit dem Studium zusammenhängen. Hauptkostenfaktor ist dabei sicherlich die Unterkunft am Studienort.
Ja, und einen Teil dieser Kosten kann man sich dann eben später über die Steuer zurückholen.
Okay, betrifft das dann auch die höheren Kosten fürs Homeoffice jetzt im vergangenen Jahr 2020 und vielleicht auch in diesem Jahr, je nachdem, wie lange das noch geht?
Ja, das geht für Studierende nur bedingt. Also man kann zwar sein Arbeitszimmer zum Beispiel von der Steuer absetzen, aber das geht nur, wenn man ein eigenes, abgetrenntes Arbeitszimmer in der Wohnung hat. Und das haben die meisten Studierenden natürlich nicht, ne, wenn sie in einer WG oder alleine in einer kleinen Wohnung wohnen. Für alle, die kein eigenes Arbeitszimmer haben, für die gibt es jetzt zwar eine Homeoffice-Pauschale. Da kann man dann maximal 600 Euro im Jahr absetzen. Das lohnt sich am Ende für Studierende, aber wohl nicht so richtig, sagt Steuerberater Kudras. Vielmehr bringt aus seiner Sicht die sogenannte doppelte Haushaltsführung.
So, für alle Steuer-Greenhorns, was ist die doppelte Haushaltsführung? Wie kann man davon profitieren?
Ja, das bedeutet, dass du unter Umständen die kompletten Kosten für deine Wohnung von der Steuer absetzen kannst. Also Miete, Strom, Heizung und so weiter. Und da kann dann richtig was zusammenkommen. Das geht aber nur, wenn du unter der Woche zum Beispiel an deinem Studienort wohnst und dann immer am Wochenende zu deinen Eltern fährst. Oder wenn du wegen Corona jetzt vielleicht sowieso eher bei deinen Eltern wohnst, aber gleichzeitig noch dein WG-Zimmer im Studienort hast. Gibt aber noch eine wichtige Bedingung, damit das auch klappt. Du musst dich nämlich als Studierender an den Kosten des gemeinsamen Haushaltes von dir und deinen Eltern beteiligen. Also Hotel Mama ist dann nicht so richtig. Das heißt jetzt nicht, dass du bei deinen Eltern irgendwie Miete zahlen musst oder so. Das machen wahrscheinlich die wenigsten. Aber es gibt da andere Möglichkeiten, ein bisschen Geld zuzusteuern, sagt Steuerberater Raimund Kudras.
Das heißt, dass sie sich zum Beispiel durch Lebensmitteleinkäufe beteiligen, also eben dann den Beleg, den Sie vom Aldi bringen, eben bitte schön aufheben zum Nachweis, dass Sie vielleicht auch Einrichtungskosten getragen haben, sich dort ein neues Bett kaufen, einen neuen Schreibtisch kaufen, dass man nachweisen kann, dass Sie sich an diesen Lebenshaltungskosten eben beteiligt haben.
Ja, kostet dann natürlich erstmal mehr, aber später kann man dadurch, wenn alles klappt, noch deutlich mehr an Steuern sparen. Man muss jetzt aber dazu sagen, all diese Steuerspar-Ideen, die lohnen sich eher für Studierende, die während des Studiums noch gar kein Geld oder nur sehr wenig Geld verdient haben. Wenn du jetzt während deines Studiums über einen Nebenjob schon ziemlich viel verdienst, zum Beispiel irgendwie 8.000, 9.000 Euro im Jahr, dann bringt dir das später weniger Ersparnis. Also im Zweifel macht es Sinn, sich dann bei einem Steuerberater, Steuerberaterin oder bei einem Lohnsteuerhilfeverein in deiner Stadt beraten zu lassen, was für dich selbst dann so am besten in Frage kommt.
Und allerletzte Frage, wenn ich jetzt diese ganzen Quittungen gesammelt habe, ich fange einen Job an, ich verdiene vielleicht schon ordentlich Geld, dann kann ich nur im allerersten Jahr dieses neuen Jobs diese Kosten des vergangenen Studiums absetzen, richtig?
Ja, genau. Und man kann sogar noch dann auch rückwirkend Steuererklärungen machen, ein paar Jahre, gibt es verschiedene Fristen. Am besten ist, wenn man sich schon während des Studiums informiert, wie das genau abzulaufen hat und dann kann man auch alles richtig sammeln und beiseite packen.
Steuern sparen können auch Studierende, indem sie sich die Kosten fürs Studium später beim Berufsstart teils zurückholen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Temperaturen im einstelligen Bereich, Regen, Schnee, nachts friert es und knapp 3000 Menschen leben bei dem Wetter im Nordwesten Bosniens in Zelten, wenn überhaupt, oft auch drumherum. Im Flüchtlingslager Lipa, da hatte es ja kurz vor Weihnachten gebrannt, viele Zelte wurden zerstört und es tut sich nicht wirklich was seitdem, damit sich die Situation der Menschen verbessert. Die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, die hat heute im EU-Parlament die bosnischen Behörden kritisiert und gefordert, mehr zu tun. Klammer auf, Bosnien-Herzegowina gehört nicht zur EU, Klammer zu. Und jetzt, was passiert jetzt? Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Andrea Beer war gerade selbst in Bosnien, hat sich die Lage dort angesehen. Andrea, unter welchen Bedingungen leben die Menschen dort im Moment?
Also schätzungsweise 900 Menschen sind jetzt inzwischen in Zelten. Die wurden aufgestellt neben dem Gelände, das ausgebrannt worden ist. Das war ja aber nicht der eigentliche Grund für diese ganze Geschichte, sondern die Internationale Organisation für Migration, IOM, hat gesagt, das Camp hier Lipa ist nicht winterfest genug und wir gehen, wenn das nicht anders wird. Und das haben sie dann getan und das war eigentlich der Beginn. Journalisten werden leider zurzeit ziemlich stark behindert. Deswegen kann man nur noch schwierig direkte Informationen bekommen. Aber die Leute bekommen einmal am Tag Essen. Sie bekommen inzwischen auch warme Mahlzeiten. Sie werden versorgt vom Roten Kreuz. Und sie sind aber immer noch unzufrieden, denn sie haben nach wie vor kein festes Dach über dem Kopf. Und das ist bei diesen Temperaturen natürlich alles andere als angenehm.
Die EU-Innenkommissarin, die hat also heute im EU-Parlament die bosnischen Behörden kritisiert, hat ihnen Untätigkeit vorgeworfen. Ist das denn gerechtfertigt?
Teilweise ist das gerechtfertigt, denke ich. Bosnien hat seit Kriegsende 95 ein äußerst kompliziertes Staatsgebilde, zwei Landesteile, drei Hauptethnien in allen möglichen Gremien vertreten und eine sehr schwache Zentralregierung in Sarajevo. Diese, die ich nur angedeutet habe, diese Komplexität, die blockieren sich nicht nur beim Thema Migrations- oder Migrationspolitik. Das Problem ist eben, dass im Nordwesten des Landes in Bosnien sehr viele Menschen sind und die Behörden dort sagen, ja, die müssen einfach landesweit verteilt werden. Das hat ja auch die EU-Kommissarin heute gesagt. Und sie muss sich auch an die eigene Nase fassen, denn viele Menschen in Bosnien, die dort sind, wollen ja weiter ohne gültige Papiere für den Übertritt nach Kroatien in ein EU-Land. Und sie kommen in der Regel ja aus Griechenland, einem EU-Land. Das heißt, was wir in Bosnien sehen, das ist auch in der Verantwortung von Brüssel und damit auch in der Verantwortung der EU-Innenkommissarin.
Dann sag nochmal, welche Rolle spielt denn jetzt die EU? Weil, wie du schon sagst, die Menschen wollen sich ja nicht auf Bosnien und Herzegowina verteilen lassen.
Also die EU spielt insofern eine Rolle, dass sie es ja nicht hinbekommt, wie wir ja nicht nur in Bosnien sehen, sondern auch in Griechenland, wie Menschen einfach unter menschenwürdigen Bedingungen und auch unter rechtlich korrekten Bedingungen ihren Wunsch nach Asyl oder anderen Sachen, was sie eben wollen, vorbringen können. Das gelingt nicht, das sieht man auch in Bosnien, da sind noch tausende Menschen obdachlos im Moment, die ihre Rechte überhaupt nicht wahrnehmen können. Und das liegt in der Verantwortung von Brüssel und den Ländern, die zur EU eben gehören. Und die EU-Kommission wird ja schon lange kritisiert, weil sie nichts sagt zu den häufigen illegalen, undokumentierten Gruppenabschiebungen, den sogenannten Pushbacks der kroatischen Polizei zurück nach Bosnien, bei denen brutalste Gewalt angewendet wird. Das hat Frau Johansson, muss man zu ihrer Ehrenrettung sagen, allerdings als einzige EU-Kommissarin neulich erstmal tatsächlich kritisiert. Und hier wird Bosnien alleine gelassen, weil die EU nicht in der Lage ist, eine rechtlich sinnvolle Migrationspolitik zu verankern.
Wie so oft wird einfach Geld geschickt. Von der EU sind 3,5 Millionen Euro geflossen, um Zelte, warme Kleidung, Nahrungsmittel, Medikamente zu beschaffen. Du hast gesagt, ein bisschen was ist angekommen. Sind die 3,5 Millionen bei den Menschen beziehungsweise bei dem, was die Menschen brauchen, in diesem Lager angekommen?
Also man sagt ja immer, follow the money, folge dem Geld. Geld ist nicht das Problem in dieser Situation, das sagen eigentlich die meisten Beteiligten, denn die EU hat ja nicht nur 3,5 Millionen Euro geschickt, sondern kürzlich 25 Millionen, insgesamt sollen es rund 80 Millionen Euro sein. Und wenn man dann mal so rumfragt und recherchiert, wer hat denn das Geld jetzt eigentlich bekommen, dann sagt die Stadt Bihać also wir nichts, der Kanton, in dem Bihać liegt, sagt wir auch nichts und die Internationale Organisation für Migration, IOM, in deren Verantwortung diese ganzen Unterkünfte eigentlich liegen. Die hat selber auch gesagt, Geld ist nicht unser Problem, sondern die politische Blockade. Also diese 3,5 Millionen, die jetzt gekommen sind, die wurden eigentlich einfach nur als Aktionismus betrachtet.
Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Andrea Beer über die Situation der Geflüchteten in Bosnien, die kein wirkliches Lager haben momentan bei Schnee und Minustemperaturen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir sprechen über das Bett. Für die einen ist es der ergonomischste, weil gemütlichste Homeoffice-Arbeitsplatz der Welt. Für die anderen ein absolutes No-Go beim Arbeiten, der Anfang vom Ende sozusagen. Berühmtheiten wie die Künstlerin Frida Kahlo oder auch der Autor Truman Capote haben Kunstwerke im Bett erschaffen. Andere haben durch Arbeiten im Bett sich allerdings um einen gesunden Schlaf gebracht. Seit fast einem Jahr müssen wir jetzt mit der Pandemie umgehen und viele von uns fragen sich, ja, was sollte ich im Bett erledigen? Sollte ich überhaupt irgendwas im Bett arbeiten? Tagesreporter Stefan Beuting mit einem Lagebild.
Von Bonn nach Köln sind es 25 Kilometer, mein Arbeitsweg vor der Pandemie. Etwas länger als der bundesdeutsche Durchschnitt, der liegt bei 17 Kilometer. Mit der Pandemie kam dann das Homeoffice. Mein Weg wurde kürzer. Weil wir ein großes Schlafzimmer haben, steht darin der Schreibtisch. Arbeitsweg jetzt 3,5 Meter. Schon sehr praktisch, aber es geht noch viel praktischer.
Ich liege tatsächlich relativ flach. Ich habe viele Kissen um mich herum und habe einfach eine wunderbare Aussicht nach draußen.
Mein Freund Benjamin arbeitet in der Prozessoptimierung für einen großen Autokonzern und seit Beginn der Pandemie vollständig aus dem Bett.
Also es ist wirklich rundum gut.
Ist das smart oder einfach nur Arbeitsunkultur? Vermutlich eine Haltungsfrage. Jedenfalls scheint es nicht ungewöhnlich. Einer Umfrage zufolge arbeiten 80% der jungen New Yorker Berufstätigen aus dem Bett heraus. Gut, die Erhebung ist jetzt schon ein bisschen älter und veröffentlicht wurde sie von einem Bettenfabrikant. Aber vielleicht ist das, was wir hier gerade erleben, eine Zeitenwende.
Ich kann mich super auf die Arbeit konzentrieren und ich arbeite effektiver und effizienter als an allen anderen Orten.
Ähnlich wie Benjamin argumentiert Ashley Williams, Assistant Professor an der Harvard Business School. Wer selbst bestimmen darf, wo er seine Arbeit erledigt, der ist zufriedener und produktiver, sagt sie. Und wer im Netz sucht, nach Arbeiten, Homeoffice, Bett, der findet sie. Die Geschichten von charismatischen und erfolgreichen BettarbeiterInnen. Frida Kahlo hat gemalt, Thomas Hobbes gerechnet und gedacht, Marcel Proust und Truman Capote, geschrieben. Capote sagt von sich selbst, ich bin ein komplett horizontaler Autor.
Natürlich, wenn man schaut, ob es erfolgreiche Leute gibt, die im Bett gearbeitet haben, dann wird man sie finden. Aber ich glaube, wir sollten jetzt nicht daraus schließen, dass nur wenn ich mich ins Bett begebe, dass ich dann auch erfolgreich arbeiten werde.
Christine Blume, Psychologin und Schlafforscherin.
Wenn wir über Dinge sprechen, die man eben tun sollte, um den guten Schlaf zu fördern, dann nennen wir das eben Schlafhygiene. Und zu den zentralen Regeln der Schlafhygiene gehört eigentlich, dass wir eben nicht im Bett arbeiten.
Das Bett ist warm, gemütlich und vor allem verfügbar. Das ist der Status quo. Aber sobald wir anfangen, darin zu arbeiten, verändert sich alles.
Wenn ich im Bett arbeite, ist das natürlich irgendwie die Gefahr besteht, dass das Bett jetzt assoziiert wird mit arbeitsbezogenen Verhaltensweisen, Gedanken, vielleicht auch negativen Emotionen, Stress. Und das sind alles Dinge, die dann irgendwie im guten Schlaf entgegenstehen.
Durch das, was wir da am Tage treiben, beeinflussen wir also auch unsere Nacht. Unser Gehirn lernt, dass die Bettumgebung nun Arbeitsumgebung ist.
Insofern würden wir halt einfach empfehlen, so zu vermeiden, dass das Bett mit Arbeit assoziiert wird. Und das kann man halt nur machen, wenn man nicht im Bett arbeitet.
Andererseits, der Verleger Hugh Hefner zum Beispiel hat die Playboy-Redaktion aus seinem runden, rotierfähigen Bett geleitet. Der verstorbene Regisseur Christoph Schlingensief, der wird in Sachen Bett mit dem Satz zitiert, ich lese, telefoniere und wichse dort. Und John Lennon und Yoko Ono haben mit ihrem Bed-In gegen den Krieg demonstriert. Da fällt es einfach schwer, so grundsätzlich zu werden in der Sache. Außerdem fehlt ja bei einigen zu Hause der geeignete Bürostuhl oder der Platz oder der Rücken zwickt und zwingt sie ins Bett. Alles sehr individuell.
Problematisch wird es halt dann, wenn jemand wirklich Schlafprobleme hat oder entwickelt. Und dann würde ich schon empfehlen, dass man einfach irgendwie das Bett und Schlafen und aber auch Arbeiten und Wachsein andererseits möglichst gut trennt. Und dazu gehört dann natürlich auch einfach, dass man nicht im Bett arbeitet.
Man kann es mal ausprobieren, aber nicht zu lange. Denn das Lernen und Konditionieren, sagt Christine Blume, das geht relativ schnell. Aber wem das gefällt, wer wie Truman Capote von sich sagt, er sei ein horizontaler Autor oder das wie Benjamin in sich spürt, dass er eben ein horizontaler Ingenieur ist, der nutzt die Pandemiesituation einfach und legt sich schön wieder hin.
Also es ist wirklich rundum gut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich weiß nicht, ob ihr auch das Glück habt, einen Staubsaugerroboter zu besitzen. Ich habe so ein lustiges Teil, ein günstiges aus China, und momentan könnte ich jeden zweiten Tag den Staubbehälter ausleeren. Durch den Lockdown, dieses ganze Homeoffice, das viele abhängen auf dem Sofa oder im Bett, ist es staubiger in unseren Wohnungen. Kann das sein? Und wenn ja, warum ist dem so? Jens Söntgen ist Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Uni Augsburg, hat auch ein Buch über Staub geschrieben. Hallo Herr Söntgen.
Hallo Herr Günther.
Liegt bei Ihnen auch gerade mehr Staub rum?
Ja, klar. Also ich glaube aber nicht, dass das jetzt nur am Homeoffice liegt, sondern das ist einfach im Winter generell ist es staubiger in unseren Wohnungen.
Oha, warum? Woher kommt der ganze Staub im Winter?
Ja, also weil wir uns natürlich in den Wohnungen dann viel mehr aufhalten und auf der anderen Seite die Luft trockener ist. Dadurch entstehen natürlich auch mehr sozusagen so von den Textilien, kommt mehr in die Luft rein. Und das ist dann das, woraus sich der Staub zusammensetzt.
Hm. Aber Sie haben jetzt gerade gesagt, das spielt nicht unbedingt eine Rolle, dass wir jetzt mehr zu Hause sind. Überhaupt nicht?
Ja, also es ist so, je mehr wir uns zu Hause bewegen, umso mehr Staub sehen wir dann. Das liegt einfach daran, dass viel Bewegung, haben wir an Textilien beispielsweise, viele Fasern, die sich abschubbern. Und das bildet dann am Ende in einem langen Prozess die Wollmaus.
Okay, das sind also Textilfasern, die dann auf dem Boden landen. Was ist mit unserer Haut, die sich ja ständig erneuert? Wir haben ja auch Milben im Haushalt. Also wenn ich mehr zu Hause bin, haben die doch auch mehr zu fressen.
Ja, so ist es. Also das ganze Biotop, da kommt mehr rein, weil natürlich wir verlieren so ein paar Gramm Hautschuppen am Tag, also unterschiedlich, dann kommen auch die Haare dazu. Wenn wir den ganzen Tag natürlich zu Hause sind, dann sammelt sich das an und ist im Endeffekt auch tatsächlich Futter für die Milben. Und dem normalen Menschen muss das nichts ausmachen, aber wer allergisch ist, kriegt dann eben gesteigerte Probleme und deswegen machen ja auch die Allergiker da so viel. Es kommt aber auch viel Staub von draußen rein.
Wieso sammelt sich dann das Zeug gerne rund ums Bett?
Ja, das hat auch mehrere Gründe. Also Bett, das sind viele Textilien. Im Bett hält man sich ja auch erstaunlich lange auf und man bewegt sich halt dabei und dann ist da irgendwie die Matratze, hat dann so einen gewissen Puff-Effekt, also in dem Sinne, dass die Luft ansaugt und dann wieder quasi ausspuckt. Und diese Bewegung, das ist im Grunde wie beim Wellengang in einem Meer, da sammeln sich ja auch die Algen irgendwie vorne an und so sammelt sich dann unterm Bett auch der Staub in dicken, schweren Wollmäusen.
Okay, den Puff-Effekt bei der Matratze, den merken wir uns schon mal. Dann haben Sie aber gerade noch was Spannendes gesagt, nämlich, dass der Staub auch von draußen reinkommt. Was sollen wir denn tun, um nicht jeden zweiten Tag saugen zu müssen? Die Fenster dann zulassen?
Ja, also das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Also ich meine, der Staub draußen entsteht halt, weil in den Städten wird mehr geheizt und dann ja sind einfach mehr Partikel in der Luft, nämlich Ruß. Es fahren ja auch viel mehr Leute jetzt mit dem Auto rum und dadurch kommen diese ganzen Rußpartikel in die Luft. Das sieht man jetzt auch im Moment sehr gut. Es schneit ja hier und da in Deutschland und wenn man den Schnee jetzt mal nach Hause transportiert und schmelzen lässt, dann sieht man die vielen schwarzen Partikel und erkennt, wie unglaublich dreckig dieses an sich ja schneeweiße Zeug ist.
Mehr zu Hause, mehr Bewegung, mehr Staub sichtbar in unseren Wohnungen. Jens Sündgen war das Autor des Buches Staub, Spiegel der Umwelt. Dankeschön, schönen Abend.
Ja, gerne, schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.